Gut, herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag direkt nach der Mittagspause. Ich hoffe, Sie haben gut gespeist und sind fit. Titel: Wege in die Cloud, Office 365. Mein Name ist Dennis Hobmeier, ich bin von der Firma 8point Deutschland. Bin gestern aus München hier in Basel angereist. Heute Morgen in der Keynote haben wir schon gesehen, verschiedene Aspekte, Punkte, wie wir Sachen mit Cloud umsetzen können, hier mit dem Fokus auf Azure. Ich werde jetzt also mal die andere Seite der Microsoft Cloud beleuchten und hier einfach auf der Seite Office 365. Und wir werden uns hier verschiedene Punkte durchgehen. Als allererstes natürlich mal die Frage, warum denn überhaupt Cloud? Da gab es jetzt gerade in der Vergangenheit, in den letzten paar Monaten, verschiedene Ereignisse, sage ich jetzt mal vorsichtig, wo man sich vielleicht nochmal überlegen kann, warum ich überhaupt in die Cloud gehe. Ich kann Ihnen hierzu natürlich die verschiedenen Ansätze darzeigen. Ich möchte Ihnen als weiteren Punkt dann die Architektur erläutern von Office 365. Es hat natürlich hier einen ganz besonderen Charme, was ich damit machen kann. Und ich habe hier natürlich auch ein Beispiel eingebaut. Vielleicht kennen Sie Contoso, Contoso Enterprise. Soll einfach ein Beispiel sein, wo Sie sich vielleicht auch wieder selber erkennen, wo ich einfach eine Organisation aufgebaut habe mit verschiedenen Anforderungen. Office 365 out of the box ist nicht perfekt. Es gibt immer Potenzial, um Dienste zu verbessern. Das heißt, ich werde Ihnen dann in der zweiten Hälfte ungefähr die Tools von 8point näher bringen, wie man die verschiedenen Szenarien kombinieren kann, darunter zum Beispiel eine Replikation und Backup und Recovery. Ganz kurz zu meiner Person. Ich habe auf Twitter und ich habe einen eigenen Blog. Ich würde mich also hier über jeden Follower freuen. Ansonsten können Sie mich natürlich auch im Anschluss gerne kontaktieren. Aber jetzt direkt zum Thema. Warum Cloud? Und zwar möchte ich eigentlich da erstmal mit einer Grundlage beginnen. Zum Thema Service Management. Einige von Ihnen sind sicherlich schon mit dem Thema ITIL V3 bekannt oder vertraut. Das heißt, womit habe ich denn tagtäglich zu tun, um Dienste, Server, Infrastruktur bereitzustellen? Das heißt, gerade wenn wir so ein bisschen den Fokus SharePoint betrachten oder mal als Beispiel nehmen. Als allerersten Schritt haben wir natürlich erstmal das Produkt der Wahl, also SharePoint. Den Schritt übergehe ich jetzt mal, dass die Entscheidung bereits gefallen ist. Das Ganze ist vielleicht schon mal gewachsen. Klassisches Beispiel bei SharePoint. Man beginnt klein. Das heißt, oftmals wurde es als nicht eigenständiges Projekt aufgesetzt. Das heißt, irgendwo mit auf einem bereits bestehenden Management-Server installiert, eine Abteilung vorgestellt. Die Abteilung hat darauf zugegriffen, hat festgestellt, oh, da gibt es so tolle Tasklisten und Kalender und da kann man Library und Versionierung ganz tolle Sachen mitmachen. Und auf einmal wächst das Ding und dann kommen auf einmal die Klagen an der IT, es ist langsam. So, da haben wir vielleicht dann im zweiten Schritt in der Designphase die Möglichkeit, uns zu überlegen, okay, wie bauen wir denn jetzt SharePoint so auf, damit das Ganze auch performant ist, skalierbar ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch nicht gerade wenig Zeit beansprucht. Klassisches Beispiel oder Unterpunkt davon, wir brauchen einen Servicekatalog. Das heißt, wir müssen uns mal Gedanken machen, was möchten wir überhaupt bereitstellen? Was sollen unsere Benutzer in SharePoint überhaupt verwenden? Versionierung ist ein schönes Beispiel. Auch in der Designphase bereits Businessprozesse analysieren, schauen, wie kann man die auch optimieren. Das heißt, man muss nicht immer schauen, das Produkt in die bestehenden Businessprozesse zu zwängen, sondern manchmal ist es sinnvoller, die Businessprozesse ein bisschen anzupassen. Ein ganz wesentlicher Punkt, den Sie hier sehen, betrifft Service Levels. Jetzt haben wir heute Morgen eigentlich in der Keynote schon gelernt, dass wir gerade bei Service Level sehr, sehr viel machen können. Letztendlich, was definieren wir da drin? Wir definieren, wenn ich einen Serverausfall habe, und das ist jetzt im einfachsten Fall ein Hardwareausfall. Ich habe einen Server, da läuft das System drauf, das Motherboard ist defekt, das muss ausgetauscht werden. Im Service Level Agreement, also in den SLAs, definieren Sie dann letztendlich die Reaktionszeit bis hin zur Lösung des Problems, bis der Service wiederhergestellt ist. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Strukturen, das heißt, SLAs haben Sie natürlich als Dienstleister andere gegenüber Ihrem Kunden, als wenn Sie das System jetzt in-house hosten. Aber auch dort gibt es letztendlich SLAs. Werden wir aber dann später in meinem Beispiel dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber was wir heute Morgen da gelernt haben, ist, Service Levels können wir beliebig groß skalieren. Das heißt, vom einfachen Server, alles auf einer Maschine, über Clustering, das heißt, cluster ich die Datenbank, habe ich vielleicht sogar ein zweites Rechenzentrum, habe ich vielleicht sogar ein drittes Rechenzentrum, wo die Daten komplett gespiegelt sind. Das heißt, ich kann hier eigentlich nahezu beliebig viel Aufwand betreiben, um die Daten wirklich hochverfügbar zu machen. Und das kostet im Endeffekt dann auch Geld. Und ist natürlich kein unwesentlicher Aspekt der Designphase. Als nächstes habe ich dann natürlich die eigentliche Implementation oder die Übergabe des Systems entweder an den Kunden oder an die Abteilung. Das heißt, ich habe mir bereits die Infrastruktur eingerichtet, habe an der Stelle bereits meine Anpassungen vielleicht auch schon gemacht, ich habe eine Struktur gemacht, ich habe Berechtigungen vergeben, alles, was hier gerade mit SharePoint hier verbunden ist zum Beispiel. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der nicht zu unterschätzen ist, Release bzw. Deployment, das bedeutet, in Release-Management protokollieren Sie Änderungen. Und zwar bereits in diesem Schritt. Ich habe aus der Erfahrung heraus schmerzhaft Erfahrungen sammeln müssen, was passiert, wenn man eben kein Release-Management betreibt oder Tests vorher betreibt. Das heißt, gerade bei SharePoint ist es natürlich auch wichtig, dass man zusätzlich bei der Designphase letztendlich gleich berücksichtigt, auch eine Testumgebung zu haben. Und nicht nur einfach eine Testumgebung, die man Testumgebung nennt, sondern tatsächlich eine, die auch möglichst nahe der Produktionsumgebung entspricht. Das beginnt letztendlich mit Verwendung der gleichen Service-Accounts, mit gleichen Berechtigungen, gleichen Strukturen, nicht unbedingt gleiche Anzahl von Server, aber zumindest die Dienste genauso aufgeteilt. Aber am Ende wird es genau daran scheitern, ob es ein Service-Pack ist, eine Anpassung. Das kann ich Ihnen an der Stelle als Tipp mitgeben. Ja, jetzt haben wir natürlich im Endeffekt dann den Betrieb, das heißt, meine Endbenutzer greifen auf die Umgebung zu, sie arbeiten damit, sie erstellen Dokumente, mehrere Benutzer arbeiten an einem Office-Dokument zusammen, arbeiten an einer Präsentation, an einer Excel-Liste, es fließen Änderungen aus allen möglichen Quellen zusammen. Beginnt mit einfachen Sachen, ein Benutzer weiß nicht, wie ein Check-in funktioniert. Das heißt, man muss natürlich berücksichtigen, den Helpdesk muss entsprechend geschult werden, sodass ich einen Betrieb gewährleisten kann. Das ist noch das Einfache. Das Zweite, der weitaus schwierigere Aspekt ist natürlich, was tue ich in einem Desasterfall? Das heißt, ich brauche ein Konzept, eine gute Dokumentation. Was passiert, wenn mir das System ausfällt? Dann brauche ich eine strukturierte Vorgehensweise, damit ich eben wieder zum Beginn meine definierte SLAs wieder erfüllen kann. Ein Punkt, der ganz gerne mal vernachlässigt wird, Verbesserungen. Das ist auch die letzte Änderung zur ITIL V3. Das heißt, wir müssen natürlich das Feedback, was wir jetzt letztendlich aus dem ganzen Prozess gewinnen, über Design, Übergabe, Betrieb. Vielleicht stellen wir erst im Betrieb fest, dass wir das, was wir uns während der Designphase überlegt haben, vielleicht gar nicht so toll war. Das ist erstmal nicht weiter dramatisch, aber wir sollten uns auf jeden Fall überlegen, wie wir es dann im nächsten Schritt besser machen können, wie wir dieses Feedback dann in die Designphase wieder einfließen lassen können. Und so geht das Ganze eigentlich weiter und weiter. Was steht natürlich hier im Mittelpunkt? Die Kosten. All das, was wir jetzt natürlich davor definiert haben und was wir damit gewinnen möchten, das kostet alles Geld. Die SLA-Zeiten dürften, glaube ich, das wohl am teuersten oder das sein, was am meisten Geld kostet. Klar, ein zweites Rechenzentrum, redundant angeboten, kostet natürlich entsprechend Geld, als wenn ich jetzt nur einen einzelnen Server habe. Das entsprechende Know-how. Das kann ich jetzt auch verschieden definieren, aber es beginnt eigentlich damit, wer hilft mir während der Designphase? Das heißt, muss ich mir eventuell Consultants einkaufen? Die kosten direkt Geld. Muss ich das Know-how erst aufbauen? Auch letztendlich kostet das Geld und zwei Zeit. Das heißt, meine Mitarbeiter sind an der Stelle sehr, sehr wertvoll. Entwicklung. Es gibt sehr, sehr viele Anpassungen generell auf SharePoint-Seite, das heißt, gibt verschiedene Möglichkeiten, sei es Solutions, sei es jetzt gerade mit SharePoint 2013 das neue App-Modell, dass ich mir hier zusätzlich Funktionen nach SharePoint hineinholen kann, um einfach Funktionalitäten, die über den Out-of-the-Box-Standard hinausgehen, anzubieten. Migration und der nächste Punkt Upgrade hängen eigentlich so ein bisschen miteinander zusammen, finde ich. Und zwar, gerade bei SharePoint mit 2001 hat es begonnen, 2003, 2007, 2010, 2013. Jetzt können wir mal uns überlegen, was vielleicht als nächstes kommt. Gerade wenn wir mit diese Versionen mitgehen möchten, dann ist das immer mit einer Migration oder mit einem Upgrade verbunden. Typischerweise sprechen wir aber da von einer Migration. Auch das ist immer mit einem entsprechenden Aufwand verbunden. Das geht nicht von innerhalb von 5 Minuten. Also warum nicht einfach die Migration machen lassen? Wenn Sie das Ganze Weg in die Cloud, das Ganze outsourcen, dann müssen Sie sich um dieses Migrationsthema nur noch bedingt kümmern. Der Großteil und das, was am meisten Aufwand macht, macht dann Microsoft für Sie. Das heißt, auch das sollten wir dann später bei unserer Kalkulation, Cloud oder nicht Cloud, berücksichtigen. Ja gut, und zu guter Letzt spielt hier natürlich auch der Prozessstandort eine gewisse Rolle. Das heißt, der Mittelpunkt, ob Cloud oder nicht Cloud, ist jetzt eigentlich keine neue Erkenntnis, aber es sind immer die Kosten. Auch das, was in der Vergangenheit etwas negativ in der Presse war. Ich persönlich habe nichts zu verbergen. Das heißt, für gewisse Daten, solange die jetzt nicht hochvertraulich sind, wie wir gelernt haben, die vielleicht doch besser on-premise aufgehoben sind, gibt es aber durchaus für viele Szenarien eben die Cloud, die auch immer noch eine sehr interessante Variante ist. Und an erster Stelle natürlich die Skalierbarkeit. Das spielt auch so ein bisschen mit dem Know-how zusammen. Das bedeutet, ein Kollege von mir aus dem Vertrieb, der hat noch nie was mit Active Directory zu tun gehabt, noch nie was mit Exchange, geschweige denn SharePoint. Ich habe ihm vielleicht 5 bis 10 Minuten etwas erklärt über Office 365 und er hat es tatsächlich selbstständig geschafft, dass er in der Firma von seinem Vater das alles einrichtet, ohne Know-how. Das heißt, das ist sehr, sehr einfach. Ich hoffe, der hört mir nicht zu. Nein, gut. Der nächste Punkt, mobile Arbeitsplätze. Gerade heute Morgen wurde das ganz besonders betont. Die Art und Weise, wie wir arbeiten, ändert sich dramatisch. Ich habe mich selber auch schon entdeckt, dass ich einfach auf der Couch mit meinem Tablet arbeite, vielleicht noch an der Präsentation was arbeite, an der Checkliste, an der Migrationscheckliste, Excel-Dokumente und das mit meinem Tablet. Auf dem Tablet ist aber vielleicht kein Office drauf. Mit Office 365 haben Sie aber die Möglichkeit, über die Office Web Apps, die dort bereitgestellt werden, auch Office direkt auf dem Tablet zu verwenden, obwohl da nichts installiert ist. Und das reicht für die meisten Anwendungsfälle. Und gerade hierzu finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man hier mit der Zeit Schritt hält. Und bevor man immer versucht, von Version auf Version abzugraden und dem hinterherzurennen, ist es natürlich eine ganz charmante Variante, das Ganze mit Office 365 abzubilden. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen an der Stelle sagen, das Cloud ist nicht neu. Der Begriff Cloud, der existiert vielleicht erst seit ein, zwei Jahren, aber wir haben davor gmx.web.de-Adresse. Ich bin auch schon, ja, ich bin auch Nutzer seit gmx und web.de und wie sie alle heißen. Bei den meisten Plattformen findet man mich. Und von daher, wir sind mit der Materie vertraut. Gut, schauen wir uns die Architektur von Office 365 an. Als allererstes ist das Ganze natürlich gehostet. Und ich möchte Ihnen einfach mal drei grundsätzliche Varianten erklären, die an der Stelle diese Begriffe immer wieder hochkommen. IaaS, also Infrastructure as a Service, PaaS, Plattform as a Service und SaaS, Software as a Service. Bei Office 365 sprechen wir natürlich von Letzterem. Das heißt, es ist eben ohne Know-how notwendig oder ohne Know-how möglich, dass ich Dienste bereitstellen kann, einen Exchange-Server, ein E-Mail-System bereitstellen kann. Während wir gerade IaaS, PaaS, das hat man heute Morgen bei der Keynote sehr schön gesehen, Windows Azure zielt auf die ersten beiden Strukturen ab. IaaS ist eigentlich so das klassische Server-Hosting, wie man es kennt. Ob das jetzt einfach vom lokalen Rechenzentrum angefangen ist, wo ich sage, okay, ich habe einen Server, der steht irgendwo in einem Rack. Der Betreiber, ob das jetzt Microsoft ist, ob das Rackspace ist, ob das Host Europe ist, der kümmert sich um das Rechenzentrum, der kümmert sich um die USV-Versorgung, um ein Feuerlöschsystem, um die redundante Stromversorgung und. Der ist auch für die ganze Beschaffung der Hardware natürlich zuständig. Das heißt, mir als Benutzer, mir ist es eigentlich egal, was da letztendlich in dem Schrank ist. Ich brauche letztendlich die Leistung, die ich abrufen möchte. Das heißt, bei mir beginnt es hier beim Betriebssystem, wo Sie sagen, okay, Ihre Entscheidung ist, da kommt Windows drauf, da kommt Linux drauf und darauf bauen Sie Ihre Applikation letztendlich auf. Das hat natürlich den Charme, das ist noch am vergleichbarsten zu Ihrem klassischen Rechenzentrum in-house. Das ist einfach Hardware, nur irgendwo anders. Der nächste Schritt, PaaS, Plattform as a Service. Hier steigen wir erst wesentlich später ein und ist natürlich gerade für Entwickler sehr interessant, weil der Entwickler, ich weiß nicht, ob Sie die Erfahrung auch machen durften, oftmals mit Betriebssystemen, Konfiguration, Exchange, Software vielleicht nicht ganz so vertraut ist, wie es Systemadministratoren sind. Es gibt also da eine Schnittstelle, wo ich gleich sagen kann, okay, ich habe klassisches Webhosting mit Datenbank und eine Webseite vorne dran. Ich muss mich nicht kümmern, was dahinter steht. Und das bietet natürlich auch Windows Azure an. Das heißt, ich kann hier gewisse Dienste erstellen und schreiben, kann die redundant verteilen und muss mir um die darunterliegende Architektur keine Gedanken machen, wie das Rechenzentrum aussieht, was für ein Betriebssystem darunter ist, geschweige denn in welcher Art und Weise das ausfallsicher ist. Mit Windows Azure gibt es natürlich darüber eine schöne Konfigurationsoberfläche. Ja, und der nächste Schritt, Software as a Service, Office 365, das ist wirklich bis hin zum eigentlichen Dienst. Sie müssen auch die Dienstplattform an sich nicht mehr bereitstellen. Das wird automatisch im Hintergrund erledigt. Das heißt, es gibt genau vorne dran noch ein Webinterface. Und damit lässt sich das Ganze sehr bequem konfigurieren. Wenn wir jetzt über Office 365 sprechen, was ist denn da eigentlich drin? Ich rede die ganze Zeit von SharePoint. SharePoint ist natürlich eines der wesentlichen Bestandteile von Office 365. Es gibt aber noch weitaus mehr Produkte, die in Office 365 inkludiert sein können. Das heißt, was genau in Ihrem Office 365-Plan beinhaltet ist, das entscheiden Sie, wenn Sie sich bei Microsoft registrieren. Zum einen an der Stelle schon mal der Hinweis, Sie können sich kostenlos registrieren und können das Produkt 30 Tage kostenlos testen mit 25 Usern. Ich kann Ihnen an der Stelle nur sagen, schauen Sie, dass Sie einen Enterprise oder einen Enterprise-Plan nehmen, die verschiedenen Module, der Aufbau, das ist dann letztendlich in einem Plan beinhaltet. Der Enterprise-Plan, also die E-Pläne, sind zum einen flexibel, das heißt, Sie können jedes dieser Produkte, was Sie hier sehen, einzeln mit dazu buchen. Das heißt, wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 25 User haben, Sie brauchen Exchange für alle 25, weil alle brauchen eine E-Mail-Adresse, dann nehmen wir Exchange 25 Mal, SharePoint brauchen wir jetzt vielleicht nur für 5, dann brauchen wir, nehmen wir SharePoint für 5 und Office können wir auch gleich für 25 mit dazu nehmen zum Beispiel. Also lässt sich an der Stelle wirklich je nach Bedarf schön skalieren. Was jetzt auf der Seite nicht mehr ganz aktuell ist, Dynamics CRM ist mittlerweile auch als Cloud-Lösung erhältlich. Das heißt, das kann auch genauso mit dazu gebucht werden. Ein ganz interessanter Punkt, die Applikationen, gerade wie Office. Sie kennen das klassische Office, das heißt, Sie haben in irgendeiner Weise eine CD oder ein ISO-Image, was Sie in den Rechner reinschieben, ein Setup ausführen, Setup läuft durch, alles, was damit verbunden ist, Patchen, Service Packs, Hotfixes, das ganze Prozedere. Das Prozedere bei den Office 365-Versionen ist unterschiedlich. Die Technik, die dahinter steckt, Microsoft verwendet hierzu AppV oder App-Virtualisierung, was Bestandteil vom Desktop-Optimization-Pack ist. Und das ist eigentlich eine ganz interessante Umsetzung. Das heißt, statt der eigentlichen Installation erfolgt nur ein Download. Die Dateien werden, anstatt klassisch zu installiert zu werden, runtergeladen und ich kann sie damit dann gleich automatisch starten. Das Angenehme dabei ist, bei einer Installation von einem Service-Pack muss ich es auch nicht installieren, sondern ich lade es einfach wieder runter. Im Hintergrund geschieht das Ganze per Streaming-Verfahren, sodass ich bereits zum Arbeiten starten kann, obwohl noch gar nicht alle Dateien heruntergeladen sind. Ist also gerade eine sehr, sehr angenehme Variante für, ich sage jetzt mal, Small- und bis Medium-Size-Business. Die Folie ist nicht, vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber der letzte Stand, den ich noch erwischen konnte. Und zwar auch ein wesentlicher Unterschied zwischen diesen Standardplänen und den Enterprise-Plänen hat mit den Backup-Zeiten und letztendlich mit den SLAs zu tun, die Ihnen Microsoft an der Stelle zusagt. Können Sie letztendlich den Servicebedingungen entnehmen. Ganz wichtig an der Stelle ist, Sie sehen vielleicht schon den Unterschied, gerade bei Recovery Time Objective, das heißt, wie lange Microsoft benötigt, um in einem Desasterfalle Ihre Daten wiederherzustellen, haben wir natürlich die Möglichkeit zwischen 24 Stunden oder 6 Stunden. Auch so die Recovery Point Objective, das bedeutet, wie viele Daten gehen maximal verloren in einem Desasterfall. Bei Enterprise 1 Stunde, Standard 12 Stunden. Da unten habe ich jetzt nur Dollarpreise. Wenn wir jetzt aber einfach so ein Standardpaket nehmen, der günstigste Enterprise-Plan, der ist ab 6,50 Euro für einen User zu haben, während der Standardplan, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein bisschen drunter liegt einfach. Details bitte auf der Microsoft-Seite ablesen. Base Storage ist, glaube ich, bei beiden 20 GB derzeit. So, was kann ich Ihnen jetzt also als ersten Schritt empfehlen in Richtung Cloud? Letztendlich haben wir jetzt schon mal so einen Überblick bekommen, wieso wir in die Cloud gehen, dass da letztendlich einfach Kosten dahinter stehen. Zum Zweiten haben wir einfach verschiedene Optionen im Sinne von, ich muss mich auch selber erst mit dem Produkt vertraut machen. Von daher, Extranet ist in der Regel eine sehr charmante Variante, um einfach mal mit Office 365 zu starten, um einfach selber auch als Administrator mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das Ganze, wie lässt sich das Ganze handeln, und es ist insofern gerade noch charmant, weil gerade so DMZ-Szenarien, und das Extranet steht typischerweise in einer DMZ, einfach zusätzlich Hardware benötigt. Das heißt, Sie haben extra Hardware, Sie haben Firewall. Die Firewall ist vielleicht auch noch redundant ausgelegt. Wir haben noch die Security dahinter. Das heißt, vielleicht müssen Sie bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllen. Wie sehen die aus? Das sind alles Themen, gerade so im DMZ-Veröffentlichungsbereich, die Sie dann gleich outsourcen können. Das ist dann nicht mehr Ihr Problem. Das ist dann ein Problem von Microsoft. Wenn also da jemand eine Denial-of-Service-Attacke macht, dann trifft es nicht Ihr Rechenzentrum und beeinflusst vielleicht auch noch Ihren E-Mail-Zugriff, sondern es beeinflusst dann einfach an der Stelle Microsoft. Ist also an der Verbindung natürlich sehr charmant. Das Ganze lässt sich auch hybrid abbilden, das heißt über ADFS kann man sich auch mit dem ganz normalen Windows-Benutzer, mit dem Sie sich auch innerhalb der Firma anmelden, auch in Office 365 anmelden. Standardmäßig ist es nämlich so, Sie haben natürlich unterschiedliche Benutzer. Die Benutzer in der Cloud, die verwalten Sie über eine Web-Oberfläche, während Sie Stand heute Ihre Benutzer im Active Directory verwalten. So, und mit dieser ADFS-Integration haben Sie die Möglichkeit, dass Sie das beide wieder verheiraten. Noch ein weiterer Grund, wieso natürlich Extranet an der Stelle sehr charmant ist: in dem Szenario haben Sie meistens Benutzer, die Sie getrennt verwalten. Das heißt, oftmals haben Sie in einem Extranet noch ein eigenes Active Directory, was noch separat gepflegt werden muss, wo Sie separat Benutzer haben. Das können Sie idealerweise an der Stelle auch gleich einsparen. So, dann möchte ich Ihnen als nächstes das Ganze mal an einem Beispiel von Contoso Enterprise mal näher bringen, wie wir das, was wir jetzt out of the box kriegen, Cloud, kombinieren können mit On-Premise. Ich habe mir dazu ein Beispiel überlegt. Meine Firma kommt aus dem Autozuliefererbereich, ist also deshalb sehr interessant, weil hier in der Regel sehr hohe und strenge SLAs gefordert sind. Wir haben hier einfach ein internationales Unternehmen. Wir müssen uns da jetzt eigentlich die Details nicht merken, aber es gibt zwei große Standorte, zwei kleine Standorte. Für die großen Standorte haben wir einfach ein Rechenzentrum in-house, und für die kleinen Standorte stellen wir das Ganze in der Cloud bereit. Das Ganze könnte ungefähr so aussehen. Warum schieben wir die kleinen Rechenzentren oder die kleinen Standorte in die Cloud? Das machen wir auch aus Kostengründen. Einfach deshalb, wir sparen uns die ganze Hardware, alles, was wir zu Beginn an der Stelle gesagt haben. Jetzt haben wir aber vielleicht die Anforderung, ja, wir möchten aber weltweit auf die Daten zugreifen. Wir möchten möglichst ein Repository. Das Idealbild von SharePoint ist ja immer noch, dass wir alle Daten, alle File-Shares ablösen und alle File-Shares nach SharePoint bekommen. Und gerade unter dem Aspekt wird es nämlich noch interessanter. Und dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Tools vorstellen. Die Tools von AvePoint, die unterstützen einfach den Prozess, dass wir hier besser und produktiver arbeiten können. Ganz kurz zu AvePoint. AvePoint kommt aus dem SharePoint-Bereich, das ist das Kerngeschäft, haben neuerdings auch noch Produkte aus dem Microsoft Dynamics CM-Bereich. plus verschiedene Windows 8 Apps für die neue Generation und bieten natürlich über Dienstleistungen, Produkten ja, sehr, sehr viel. Für genauere Informationen stehe ich Ihnen dann natürlich gerne später auch noch zur Verfügung. Eines meiner Lieblingsthemen ist die Replikation. Wieso? Gerade wenn wir uns nochmal die File-Shares vor Augen führen. Wir haben, ich vermute mal, jeder von Ihnen nutzt einen File-Share. Jetzt war es bis dato so, wenn Sie einen File-Share haben, was Sie weltweit abrufbar haben möchten und weltweit zugreifbar haben möchten, dann konnten Sie sich bisher mit Tools bedienen wie der Dateisystemreplikation oder DFSR, der Distributed File System Replication. Wird neuerdings oder seit 2008 auch standardmäßig für SysWolf verwendet, das heißt, es kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Das ist ein schönes Tool. Ja, was gibt es aber auf der SharePoint-Seite? Auf der SharePoint-Seite gibt es gerade mal ein Tool für den User Profile Service, dass ich hier Inhalte, Einstellungen replizieren kann. Das heißt an der Stelle User Profile Replication Engine. Das größte Problem also an der Stelle, es gibt out of the box keine Möglichkeit, dass Sie SharePoint generell auf mehreren Standorten betreiben können. Sie können die Farm an sich immer lokal an einem Standort haben, aber niemals über mehrere Standorte verteilt. Und das ist der Punkt, wo wir Sie unterstützen können. Was man nämlich typischerweise macht, dass Sie SharePoint jetzt hier einmal in New York installiert, an einem unserer größten Standorte, als zweites in Australien, den zweiten großen Standort. Aber dann haben wir das Problem, ja, die können natürlich lokal schnell arbeiten und vor allem schnell ist oft das Kriterium, aber sie haben noch keine Verbindung untereinander. Und das kann man natürlich an der Stelle einfach adressieren. Wenn wir uns also einfach an der Stelle mal vor Augen führen, dass wir als Beispiel eine Two-Way-Replication einrichten können. Vom Setup bedeutet das, wir haben eine Farm in New York, die zweite, ja, München war der zweite Standort, Entschuldigung, und verbinden die über eine Replikation, das heißt, die sind komplett eigenständig, aber trotzdem werden Inhalte miteinander synchronisiert. Jetzt haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten, das kann jetzt Two-Way passieren, das heißt, eine Änderung, die ich in München mache, wird nach New York repliziert. Wenn ich hier eine Änderung mache, wird die von New York nach München zurückrepliziert. Da gibt es jetzt natürlich verschiedene Szenarien, One-Way, Two-Way, Hub and Spoke, also diese letztendlich typischen Szenarien. So, wie kann ich das Ganze jetzt mit der Cloud integrieren? Es ist natürlich insofern sehr interessant, weil wir in der Cloud können Sie ja nichts installieren. Wir haben Software as a Service, das heißt, Microsoft bietet Ihnen Office 365, SharePoint Online an, mit der Sie loslegen können. Das grundlegende Problem dabei ist, dass Sie ja dabei keine Software installieren können. Das trifft oftmals Solutions oder Anpassungen, als auch letztendlich sind Sie irgendwo in einer gewissen Art und Weise limitiert, was die Anpassbarkeit gilt. An der Stelle haben wir aber die Möglichkeit, nachdem wir ja auch über die Web-API letztendlich gehen, dass wir die Replikation auch mit der Cloud verwenden können. Das heißt, wir können eben solche Szenarien, dass ich einen lokalen SharePoint habe und SharePoint in der Cloud abbilden. Es muss übrigens nicht immer zwingend der komplette SharePoint sein. Um Gottes Willen, gerade wenn ich nämlich on-premise meine Farm entsprechend groß wird und ich da vielleicht 10 Terabyte habe, dann möchte ich diese 10 Terabyte auch nicht komplett in der Cloud haben, sondern wir möchten für unsere Außenstandorte nur bestimmten Bereich in der Cloud zur Verfügung stellen. Und diesen Bereich können Sie letztendlich in unserer Software dann selektieren. Das kann eine Site Collection sein, das kann aber auch nur eine einzelne Liste oder eine einzelne Library sein. Wir sagen, okay, in dieser einen Library, da befinden sich Dokumentationen zu Prozessen, zu Prozessstandards, die Sie an der Stelle zur Verfügung stellen möchten. Wenn wir jetzt das Ganze noch einen Schritt weitergehen, dann haben wir die Kombination On-Premise mit Cloud. Das ist dann ja, letztendlich ein schönes Hybrid-Szenario. Und haben wir hier natürlich die Replikation zwischen den Hauptstandorten mit der Cloud. Und auch hier können Sie die Replikationswege wieder in jeglicher Form festlegen. Das heißt, Sie können immer bestimmen, wer ist der Master. Replizieren Sie in einen Weg oder in beide Wege, um dann letztendlich einfach bestimmen zu können, was in die Cloud synchronisiert wird. Schönes Beispiel, was ich immer liebe, Marketing. Marketing produziert immer sehr viele Dateien, sind aber auch immer die einzigen, die die Daten auch ändern. Diese Dateien sollen aber möglichst vielen zur Verfügung stehen. Das heißt, das ist idealerweise ein schönes Beispiel. Wir haben große Daten, Daten, die nur von wenigen Personen bearbeitet werden, aber von allen abgerufen werden sollen. Das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt eine Struktur haben, für Marketing eine eigene Site-Collection haben, nur diese Site-Collection in die Cloud replizieren, das Ganze auch noch One-Way, das heißt, da gibt es gar keinen Weg zurück. Und damit haben wir das Ganze natürlich abgedeckt. Projekt-Sites. Wenn ich bestimmte Projekte habe, und da ist eigentlich Automobilzulieferer wie Contose Enterprises ein sehr schönes Beispiel, die arbeiten weltweit zusammen. Und hier ist es natürlich schön, wenn ich auch Informationen, nicht nur wie Dokumente, sondern auch die Metadaten dazu, wie Tasklisten, auch solche Sachen über mehrere SharePoint-Farmen hinweg replizieren kann. Das Ganze automatisch, das heißt Realtime, oder geplant nach einem Zeitplan, vielleicht auch noch Bandbreiten gesteuert. Abschließend zur Replikation möchte ich Ihnen hier noch sagen, einfach ein Beispiel von einem anderen Unternehmen. Die haben auch zentral einen großen SharePoint-Server und haben rund 25, 30 Bohrinseln. Die Bohrinseln sind natürlich tunlichst schlecht angebunden, meist über Satellit. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Latenz, teilweise hohe Packet-Drops. Und sie haben aber lokal einen SharePoint. Und wenn es letztendlich nur ein SharePoint-Foundation ist, um die Daten und die Metadaten zu transportieren, reicht das. Das heißt, das ist natürlich auch ein schönes Szenario, um einfach Daten von A nach B zu replizieren. In dem Fall läuft die Replikation auf der Bohrinsel auch on-premise. Ein weiterer Punkt zum Thema Cloud und wie mache ich die Cloud sicher, ist an der Stelle Backup und Restore. Jetzt können wir uns eigentlich fragen, warum brauche ich denn Backup und Restore in der Cloud? Ich habe doch Microsoft, die das machen. Ja, das ist richtig. Für Disaster Recovery trifft es auf jeden Fall zu. Und das Hauptproblem ist eigentlich, was ist denn, wenn Ihr Benutzer was Falsches macht? Wenn ich auf einmal hergehe und die Liste lösche, jetzt warte ich vielleicht noch, damit es auch wirklich weg ist, aus dem Papierkorb weg ist, warte ich sicherheitshalber noch einen Monat, bis ich das in der IT sage, bis ich mit meinem Ego gekämpft habe, dass ich das versehentlich gelöscht habe. Ja, dann ist es aber aus dem SharePoint-Papierkorb auch raus. Und was haben Sie jetzt noch für die Möglichkeit? Zum einen, wir haben das Problem, es ist länger als 14 Tage her, das heißt, Microsoft hat gar kein Backup mehr davon. Die heben es 14 Tage auf. Das nächste Problem ist, ja, Papierkorb haben wir nicht mehr. Haben wir jetzt die Wahl, was sagt man dem Benutzer? Und wenn wir eben dieses Szenario abbilden können, können wir letztendlich zwei Szenarien machen. Wir können Cloud nach Cloud sichern, zum Beispiel von Office 365 nach Azure, dann können wir das Ganze kombinieren. Wir können das Ganze aber auch einfach wieder ins Rechenzentrum, ins eigene Rechenzentrum sichern. Das heißt, dass es letztendlich einmal übers Web geht. Ich sage auf der einen Seite, ich habe hier einen Office 365-Account mit den und den Inhalten und mache hier einmal täglich, einmal wöchentlich ein komplettes Backup zu mir lokal in die Farm, ins Rechenzentrum, dass ich einfach auch für solche Fälle gewappnet bin und dass ich dann auch nur ein einzelnes Dokument, Library, Site, beliebig wiederherstellen kann. Das heißt, Sie können an der Stelle einfach davon profitieren. Es hat natürlich noch den Charme, wenn Sie unsere Backup-Software nutzen an der Stelle, dann haben Sie eine Oberfläche und können beides sichern. Das heißt, wenn Sie einen SharePoint on-premise haben und Office 365, Sie haben eine Oberfläche, Office 365 ist einfach ein weiterer Menüpunkt, der da auftaucht, wo Sie einen Haken setzen müssen, um die kompletten Inhalte dort zu sichern. Wege in die Cloud. Das heißt, ja, alles schön und gut. Jetzt haben wir vielleicht einen Office 365-Account. Aber wie kriege ich denn jetzt die Daten da rein? Gerade wenn wir vom Dateisystem kommen, jetzt kann ich natürlich über SharePoint gehen und kann mein SharePoint Online entsprechend strukturieren, kann da Libraries anlegen, um dort einfach die Inhalte per Drag and Drop reinzuziehen. Klar, das funktioniert. Letztendlich wird dahinter ein WebDAV gemacht und die Dateien werden sich nach SharePoint kopiert. Das Problem ist, Ihnen gehen dabei die Metadaten verloren. Welche Metadaten? Ja, mein Dateisystem. Es gibt ein paar wenige Metadaten, die man da nutzen kann. Das ist zum Beispiel das Datum, das letzte Änderungsdatum. Und das ist zum Zweiten der Benutzer. Das heißt, wir haben bei einem SharePoint immer der Benutzer, der das Dokument zuletzt geändert hat. Und diese beiden Informationen sind eigentlich ganz, ganz wichtige Informationen. Das heißt, wenn wir das jetzt vergleichen, wo ist der Benefit, wenn wir die AvePoint-Migration an der Stelle verwenden? Der Benefit ist, dass wir diese Dateisysteminformationen auslesen können und in SharePoint setzen können. Das heißt, wir migrieren die Dateien unter Beibehaltung dieser Metadaten, dass auch anschließend die Informationen noch erhalten sind. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn Sie das jetzt einfach out of the box per Copy and Paste dort hineinkopieren, dann steht überall bei allen Dokumenten steht das Datum drin, wann Sie es reinkopiert haben und natürlich Ihr Benutzer, der administrative Benutzer. Und nachträglich haben Sie nämlich keine Möglichkeit mehr, das an der Stelle zu ändern. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, gerade wenn man vom Dateisystem kommt, ja, Sie kennen es, 256 Zeichen, sehr tiefe, verschachtelte Ordnerstrukturen. Es gibt immer wieder Benutzer, die es schaffen, dieses Limit zu treffen. Ich weiß nicht warum, aber die schaffen es immer wieder. Und das ist natürlich ein Problem, was wir genauso auch in SharePoint haben, weil zum einen gibt es da auch das Zeichenlimit 256 Zeichen. Das ist nämlich die komplette Adresse inklusive Servername und. Zum anderen ist jetzt SharePoint nicht unbedingt darauf optimiert für tiefe Ordnerstrukturen in Libraries, sondern ist mehr dazu optimiert, auf Metadaten zuzugreifen oder abzugreifen und darüber auch zu suchen. Das heißt, nutzen Sie das auch ruhig als Werkzeug und als Gelegenheit, um da wirklich mal aufzuräumen. Da muss ich natürlich auch von vornherein möglichst die Benutzer mit ins Boot holen, dass wenn ich diese Inhalte aus dem Dateisystem nehme, dabei letztendlich eine Restrukturierung vornehme, weil ich ja diese ganzen Ordnerstrukturen irgendwie auflöse oder zumindest einfacher mache, um die nach SharePoint zu kriegen, muss ich auch mit ins Boot nehmen. Argumente, die natürlich gleich dafür sind und was Ihnen leicht fällt, bei den Benutzern ist ganz klassisch die Suche. Die Volltextsuche als Argumentation ist ein hervorragendes Beispiel, um es bei den Benutzern zu argumentieren, weil der Benutzer will natürlich erstmal nichts Neues. Der kennt sein klassisches Dateisystem, der kennt sich da in dieser wilden Ordnerstruktur, kennt er sich interessanterweise auch bestens aus. Also warum irgendwas Neues nehmen? Das heißt, wir müssen den irgendwie locken. Wir müssen ihn also locken mit der Suche zum Beispiel. Wir nehmen einfach mal so ein Projekt-Share und tun es mal testweise nach SharePoint. Und dann zeigen wir ihm den Benefit, indem wir da vielleicht noch ein paar Metadaten anreichern und sagen, schau mal, du kannst hier, hast die Dokumente jetzt auch nach Metadaten geordnet. Nicht nur mehr der Dateiname ist entscheidend, sondern letztendlich diese zusätzlichen Spalten, die es da noch gibt. Die Suche, die Volltextsuche, man kann Volltext suchen. Ganz wichtig, vergisst man immer wieder. Dritter Punkt, letztendlich Versionierung. Gerade wenn, ja, so im Dateisystem gibt es dann auch so diese klassische Versionierung. Da habe ich dann die Präsentation unterstrich V1, V2, V3. Ich habe das aber natürlich in SharePoint unter dem gleichen Dateinamen viel, viel transparenter, kann dann mit Hauptversionen arbeiten. Und das sind so Features, die muss man dem Benutzer schmackhaft machen. Und dann kriegt man auch das ganze Projekt SharePoint weiter nach vorne. Sie sehen hier auf der Slide noch ein bisschen andere Quellen, ablösen alter Bestandssysteme. Also ich habe jetzt hier natürlich überwiegend mal über Dateisysteme gesprochen. Das ist einfach das, was jeder hat. Vielleicht gibt es aber einfach noch andere Quellsysteme, die interessant sind. Das heißt, sei es einfach, dass die Hardware da vielleicht schon alt ist oder dass die Software alt ist, die Maintenance ausläuft. Die Maintenance Renewal kostet vielleicht viel, viel Geld. Und da wird eine Migration unter Umständen wieder schmackhaft. Und wir können auch von all diesen anderen Quellen, die jetzt hier so aufgeführt sind, migrieren. Das heißt, ob das jetzt Lotus Notes ist, eRoom, Livelink, das sind so ein paar Klassiker, die man wieder mal antrifft. Ja, an der Stelle möchte ich Ihnen sagen, dass man ja mit Office 365 auf jeden Fall mal ein sehr, sehr schönes Tool hat, ein sehr effektives Tool hat, was von Benutzern bedient werden kann, die auch nicht über die komplette IT-Bandbreite an Know-how verfügen. Das Ganze kann per Knopfdruck über ein Webinterface gesteuert werden. Das heißt, Sie können jederzeit entscheiden, was Sie für Dienste brauchen, ob Sie einen Exchange brauchen, ob Sie ein Office mit dazu nehmen möchten. Das Ganze wird im Hintergrund automatisch provisioniert. Und mit den passenden Tools von AvePoint kann man Sie bei der Migration natürlich in Office 365 weiterhin unterstützen, als auch verschiedene andere Szenarien abdecken, wie jetzt die Replikation. Von daher an der Stelle, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, letzte Woche am 7. November, das war glaube ich der Donnerstag, war der Get It Done Day. Wurde von Microsoft eingeführt. Sie können also gerne mal unter dem Hashtag Get It Done mal suchen, beziehungsweise posten. Einfach an der Stelle, mobiler Arbeitsplatz, wir haben viele Herausforderungen. An irgendeiner Stelle müssen wir es einfach mal anpacken und zumindest mal einen Schritt wagen. Ja, an der Stelle bin ich eigentlich auch schon durch, ein bisschen eher als geplant. Ich hoffe, es hat Ihnen soweit gefallen. Wenn Sie Fragen haben, bin ich gerne noch für Sie da. Ich kann Ihnen noch anbieten zum Abschluss, wir haben so schöne Handyputzer hier vorne. Das heißt, wir können gerne Kontaktdaten tauschen und dafür kriegen Sie hier so einen AvePoint Handyputzer. Und ja, vielen Dank für Ihr Interesse.